Was glaubst du, wer du bist? Ja, was glaubst du, wer du bist? Das ist eine Frage, die uns Menschen seit jeher eigentlich betrifft. Wir fragen uns, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wer bin ich und wenn ja, wie oft und wie werde ich eigentlich der, der ich eigentlich sein will? Wer sind wir? Identität ist das Thema auch von dem Epheserbrief. Wer sind wir in Christus? Deswegen ist als Titelbild für den Flyer gewählt, also lauter verschiedene Bilder, die einen großen Christus machen. Weil die Bibel denkt Identität nie ganz so individuell, wie wir das modern neuzeitlich tun. Wir sind als Gemeinde in Christus. Was glaubst du, wer du bist in Christus? Nun, dieses Thema beschäftigt uns aber auch nicht nur in der Kirche. Und ich war vor ein, zwei Wochen, war ich in der Utes Bücherstube dort und habe dort einen Blick auf das Bücherregal geworfen und da stand ein Buch, das heißt mit Titel Individuation von Christina Berndt. Nun, ich habe es nicht gelesen, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber auf der Rückseite steht auf dem Deckel Der Kompass zum Ich. Wie werden wir der Mensch, der wir sein wollen? Das ist eine der spannendsten Fragen, denn unser Ich ist keine feste Größe. Und dann geht es darüber, wie man das gestalten kann. Also wie werde ich wirklich ganz ich? Ja. Daneben, ganz ungelogen, genau daneben stand ein Buch von Yuval Noah Harari. Der hat ein Buch geschrieben, eine kurze Geschichte der Menschheit und danach ein Folgebuch, Homo Deus, eine Geschichte von morgen, also der Gottmensch. Und darin schreibt er in diesem Buch, ich habe es auch nicht gelesen, aber er schreibt auf dem Buchtitel, in Homo Deus stößt er vor in eine noch verborgene Welt, die Zukunft. Was wird mit uns und unserem Planeten passieren, wenn die neuen Technologien dem Menschen gottgleiche Fähigkeiten verleihen, schöpferische wie zerstörerische, und das Leben selbst auf eine völlig neue Stufe der Evolution heben? Wie werden wir als Menschen sein? Wieder daneben, ungelogen, stand ein Buch von Robert Habeck, wer wir sein könnten. Also die Psychologie, die Philosophie und die Politik beschäftigt sich mit der Frage, wer sind wir und wer könnten wir eigentlich sein? Einer der meistgelesenen Blogs sozusagen zur Selbstfindung und zum Glücklichwerden ist von einer gewissen Laura Malina Seiler, der Blog heißt Happy Holy Confident und wurde über 15 Millionen Mal runtergeladen mit der Frage, finde heraus, wer du wirklich bist, ja, oder verbinde dich mit der Weisheit deines Herzens. Und da kann man Bücher lesen und Webinare, also wahrscheinlich Seminare im Online machen, um rauszufinden, wer du bist. Und eine Studie hat herausgefunden, dass die Identität von Jugendlichen immer mehr sich damit verbindet, was die auf YouTube angucken, welche Idole ihr dort habt, wen ihr da cool werdet, daran orientiert ihr euch und fragt euch, so möchte ich sein oder so möchte ich ganz bestimmt nicht sein. Ja? Es ist ein Thema, was uns sozusagen durch die Menschheit beschäftigt. Und die Frage ist, auf wen hören wir? Bitte das Bild jetzt weg, es langt. So viel Werbung wollte ich gar nicht machen dafür. Genau. Ich hoffe, dass ihr hier happy, holy und content werdet und dafür keinen Blog braucht. Also, die Frage ist dann, also auf diesem Blog, ne, wie kriege ich ein starkes Selbstbewusstsein und wie mache ich das? Und da gibt es dann so Hilfstipps mit Selbstkonditionierung, also erzähl dir, dass du gut bist, dass du es kannst, dass du was drauf hast. Umgib dich mit Leuten, die dich aufbauen, schreib ein Erfolgstagebuch, glaub an dich, lerne dich zu lieben und lass dich von zerstörerischen Gefühlen, also unglaublich. Ja. Was glaubst du, wer du bist in Christus? Und wir wollen auf Gott hören, auf das, was er in seinem Wort über uns sagt. Und dazu lesen wir den Epheserbrief und eine kleine Warnung vorweg. Ich habe in der Vorbereitung eine Predigtserie von Tim Keller darüber gehört. Der hat allein über dieses erste Kapitel 7 Gottesdienste gemacht. Und ich packe das jetzt alles heute rein. Also macht euch bereit. Jetzt geht's los, wenn der Gottesdienst heute ein wenig länger dauert. dann freut euch, weil es geht um den geistlichen Segen, mit dem Gott uns beschenken möchte. Und darum geht's. Der Epheserbrief, ganz kurz ein paar Worte zum Epheserbrief. Die Wissenschaft ist sich wie immer uneins, genau wer ihn geschrieben hat. Wir gehen davon aus, dass es Paulus war, wie es da drin steht. Und dass wir gehen davon aus, dass dieser Brief, wenn ihr ihn lest, vor Augen führt, an eine Christenheit geschrieben ist, der an Heidenchristen, also nicht an Judenchristen, die erst Juden waren, sondern an Heidenchristen. Ephesus ist eine Stadt in Kleinasien, in der heutigen Türkei, nur so viel weg. Und wer mehr wissen will, muss da diesen Kommentar lesen, den wir auf die Homepage gestellt haben oder sonst wo. Okay, also jetzt geht's los. Paulus schreibt in dem ersten Vers, Paulus stellt sich vor, an die Gläubigen in Christus Jesus. Und hier ist ein zentrales Wort drin, was uns durch den gesamten Epheserbrief begleiten wird und was unendlich wichtig ist zu verstehen, wie wir denn an diesen Segen, diesen himmlischen Segen kommen, der uns geschenkt ist. In Christus heißt es da und im folgenden Abschnitt und durch den ganzen Brief, mehr als in den deutschen Übersetzungen deutlich wird, kommt immer dieses in Christo, dieses in Christus. Nun, was heißt das? In Christus, mit Christus verbunden sein, wie kann man sich das vorstellen? Kleines Beispiel, als ich sozusagen vor etwas mehr als 10 Jahren meine Frau geheiratet habe, hat sich mein Zustand vollkommen verändert. Ich war plötzlich verheiratet. Was ist da eigentlich passieren? Das ist ein Bild, was Paulus auch später im Epheserbrief benutzen wird, also das Bild von einer Ehe, die Verbindung mit Gott und Mensch. Er sagt, es ist erstmal eine rechtliche Verbindung, die da eingegangen wird. Als meine Frau mich geheiratet hat, hat sie alle meine BAföG-Schulden mitgeheiratet und auf sich genommen. Und ich war plötzlich Mitbesitzer eines roten VW Polos. Nichts habe ich dafür getan, aber er war meiner. Das heißt, ihr Verdienst gehörte mir und meine Schulden gehörten ihr. Für mich ein guter Deal. Wenn wir uns mit Christus verbinden, dann passiert genau das. Was er geleistet hat, was er verdient hat, das wird dir zugeschrieben. Und das, was in deinem Leben daneben geht oder wo du zurückbleibst oder was du machst, das nimmt er auf sich. Das ist dieses Wort in Christus. In Christus, und jetzt kommen wir zum nächsten Vers, eins weiter. Da kann der Paulus nur loben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet, der uns beschenkt hat mit allem geistlichen Segen im Himmel. Und hier steht in Christus, durch Christus, in der Verbindung mit Christus bekommst du allen Segen. Alles gehört dir, was er geleistet hat. Nun, als ich ein kleiner Junge war, da bin ich manchmal in das Büro meines Vaters gegangen und der hatte eine kleine Schublade und in dieser Schublade gab es ein kleines Schälchen und in diesem kleinen Schälchen, da waren 10-Pfennig-Stücke, 50-Pfennig-Stücke, 1-Mark- und 2-Mark-Stücke drin. Und manchmal hat er gesagt, hallo, vielleicht wenn er uns loswerden wollte, uns Kinder, hat er uns ein Zehnerle oder ein 50er gegeben und dann konnte man über die Straße gehen zum Kaugummiautomat und dort leckere Kaugummis kriegen. Ja? Ich erinnere mich aber, dass ich einmal dran vorstand und gedacht habe, Mensch, warum gibt er mir eigentlich nur ein Zehnerle? Die ganze Schublade ist doch voll. Warum gibt er mir nicht alles? Und ich finde es ein gutes Beispiel, weil wir manchmal als Christinnen oder Christen vor Gott so stehen. Und wir sehen dieses Zehnerle, was wir geschenkt bekommen, was wir vielleicht von Gott verstehen, begreifen oder wo wir seine Liebe sehen in unserem Leben. Und manchmal denken wir, ach toll, mit dem Zehnerle kann ich mir was kaufen, das ist so super, echt. Ja? Manchmal stehen wir aber auch vor Gott mit dem Zehnerle und sagen, Mensch, du hast doch die ganze Schublade und ich krieg nur das Zehnerle. Und wir sehen gar nicht, wie ich als Kind, dass in dem Moment, wo ich dieses Zehnerle da halte und undankbar meinen Vater angucke, warum ich nicht mehr kriege, dass der für mich sorgt, dass seine Liebe mich umgibt, dass er mir die Kleidung, die ich trage, erworben hat, dass er mir die Zeit schenkt, für mich da ist, mir ein sicheres Zuhause gegeben hat. All diese Dinge habe ich nicht gesehen. Und als Christen und Christen geht es uns manchmal auch so. Wir gehen durchs Leben und sehen nicht diesen geistlichen Segen, mit dem Gott uns beschenkt, diese Fülle, mit der wir umgeben sind. Wir sehen höchstens dieses Zehnerle und wenn wir Glück haben, sind wir dafür dankbar. Und der Paulus, der beschreibt in diesem ersten Kapitel, was dieser geistliche Segen, mit dem Gott uns beschenkt, mit dem Gott dich beschenken möchte, heute Morgen und dir die Augen öffnen möchte, was es ist. Und jetzt reisen wir da durch diese Verse und ich versuche euch das ein bisschen zu entpacken, was dieser Segen alles bedeutet. Und das ist keine vollständige Liste, sonst wären wir morgen noch hier. Ja? Also, seid ihr bereit? Okay, da hinten ist einer bereit. Danke dir. So, der Rest muss trotzdem durch. Wir lesen nämlich Verse 4 bis 6. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, dass wir seine Kinder sind, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in ihm, dem Geliebten. In ihm hat er uns seine Kindschaft geschenkt. Wenn wir mit Christus, in Christus sind, dann sind wir in seine Familie adoptiert, aufgenommen. Er hat uns vor Grundlegung der Welt, bevor Gott diese Welt gemacht hat, hat er sich in Christus entschieden, dass du sein Kind wirst. Dass du sein Kind wirst, hat er dich gewählt und gesagt, dich möchte ich, dass du mein Kind wirst. Vaterliebe kann man sich nicht verdienen, aber diese Kindschaft, die wir bekommen, ist ein unheimliches Vorrecht. In dem Büro meines Vaters, da gab es manchmal so ein Schild, irgendwie so, wo auch stand, gerade nicht stören. Und davor war seine Sekretärin und die hat darüber gewacht, dass das sozusagen auch so passiert. Nun, das galt für alle, also auch für Seelsorgefälle, mein Vater war ein Pfarrer, aber es galt nicht für seine Kinder. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie schön das war, wenn man so als 7-jähriger Steppke oder 9-jähriger Steppke da vorbeiläuft an der Sekretärin, die da nicht rein darf, weil man darf ihn ja nicht stören, vorbeimarschiert und sagt, ja, ich gehe jetzt zu meinem Papa. Das ist das Vorrecht, dass du kommen kannst zu ihm. Oder stellt euch mal vor, der Präsident der Vereinigten Staaten, wir denken an den vorigen, an Barack Obama, bei dem war das ähnlich. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wolltet einen Termin mit ihm haben und sagt, okay, ich gehe ins Weiße Haus, straight zu ihm. Ja, würde nie passieren. Wenn du das mit Gewalt versuchst, wäre eine ganz schlechte Idee, weil du kannst gar nicht so schnell schauen, wie du dann weggesperrt und unter was weiß ich was für Verdacht kommst. Ne? Aber seine Kinder durften zu dem mächtigsten Mann der Welt, ins Oval Office, klopf, klopf, rein. Hallo Papa, ist das der Koffer mit den Codes? Krass, oder? Ist das nicht krass? Und dieses Vorrecht habt ihr, liebe Gemeinde, in Christus. Ihr dürft mutig vor den Thron treten, vor Gott kommen. Nichts kann dich trennen, kein Schild, keine Schuld, kein nichts. Nichts darf dich trennen. Freddie Mercury, der Sänger von Queen, hat gesagt, man kann die ganze Welt haben und doch der einsamste Mensch sein. Ich habe durch meinen Erfolg Millionen an Pfund gemacht. Ich bin zum Idol geworden. Aber dieser Ruhm, dieser Erfolg hat mir auch das eine Erfolg vorenthalten, was wir alle brauchen. Eine dauerhafte, liebevolle Beziehung. Wie traurig und wie recht er hat. Du bist gemacht für diese eine Beziehung. Du hast die Kindschaft bekommen. Du bist adoptiert worden in seine Familie. Und wenn du jetzt noch nicht berührt bist in deinem Herzen, dann bete drum, dass Gott dir dein Herz erleuchtet, was das bedeutet, dass du kommen darfst. Und ich versuche es jetzt nochmal, indem du ein kleines Video siehst. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gezeigt hast. Von einer Tanner Butterfield, die adoptiert worden ist und die diese Nachricht von ihrer Schulrektorin bekommt, während ihre Eltern im Gerichtsraum sozusagen gerade verlassen haben, die darauf gewartet hat. Und so eine Überwachungskamera hat diese aufgenommen. Und jetzt schaut mal, was in diesem Kind passiert, Video ab, als es das erfährt. Okay, du bist in seine Familie aufgenommen. Gott wartet, dich in die Arme zu schließen. Vor Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt wartet Gott auf diese Umarmung. Und eines Tages wirst du sie auch so erleben, jetzt schon. Immer wieder, aber eines Abends bist du dafür geschaffen, dass Gott sagt, komm rein, mein Kind. Nichts darf dich trennen von mir. Du bist geliebt, unfassbar geliebt. In ihm, in diesem Christus, haben wir jetzt den nächsten Abschnitt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich überspringe ein bisschen, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, den er zuvor in Christus gefasst hat, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was in Himmel und auf Erde ist. In ihm hast du die Erlösung, das ist ein Freikauf, ist das Bild dahinter. Du bist freigekauft worden durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Keine dunkle Macht, keine Gewalt, keine Schuld, keine Scham hat mehr Anrecht auf dich. Du bist erlöst. Und dir ist vergeben. Ich habe gehört, in New York ist es so, wenn dein Auto falsch parkst und es wird abgeschleppt, dann wird es sozusagen in eine Facility da gebracht und das Ganze heißt Redemption Center, also Erlösungszentrum. Warum? Weil wenn man dort dann bezahlt, dann bekommt man ja auch was. Man bekommt sein Auto zurück. Ja, und dann steht da auf dem Wisch nicht irgendwie bezahlt, paid, sondern redeemed, ausgelöst. Du bist ausgelöst. In Christus ist das sozusagen rausgenommen. Du bist in Christus erlöst, dir ist vergeben. Nun, in unserem Kulturkreis denkt jeder, naja, Gott, stellt er sich so an? Warum vergibt er uns nicht einfach so? Nein, Gott sagt, und das ist die Realität, die Gott uns vor Augen malt, dass das was kostet, dass Gott sich das hat was kosten lassen, dass du freigekauft bist, dass du sein Kind wirst. Und mir ist das neulich erst deutlich geworden, wie ich vor einiger Zeit, vor anderthalb oder zwei Wochen auf einer Beerdigung war von einer Freundin von mir, die in dem Jugendkreis, den ich damals geleitet habe, zum Glauben gekommen ist. Sie und auch ihr Mann ist dort zum Glauben gekommen und sie ist verstorben. Und das ist eine tragische Geschichte. Sie hat ihn geheiratet und die beiden sind nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen, um dort Gemeinde zu bauen. Um das, was sie erlebt hat in diesem Jugendkreis, dass Gott sie angenommen hat, dass sie geliebt ist, um das anderen Menschen weiterzugeben. Und die beiden haben ein Kind bekommen und kurz danach hat sie Krebs bekommen. Und ihr wurde ein Eierstock entfernt und ihr wurde gesagt, jetzt kann keine Kinder mehr gekommen. Sie ist geheilt worden, sozusagen. Aber das nicht. Wie durch ein Wunder ist sie ein zweites Mal schwanger geworden und hat ein Kind bekommen. Und bei den Untersuchungen zu diesem Kind, als es im dritten, vierten Monat war, hat man festgestellt, der Krebs ist wieder da am zweiten Eierstock. Und Eva, so heißt diese Freundin, wurde vor die Wahl gestellt. Wenn wir jetzt die Chemotherapie anfangen, dann heißt es, dass du Überlebenschancen hast, aber dein Kind wird sterben. Und Eva hat sich für ihr Kind entschieden. Sie hat ihr Leben gegeben für ihr Kind, damit ihr Kind leben kann. Sie hat noch 4 Monate mit diesem Kind gelebt und ist dann gestorben. So ist die Liebe Gottes. Er stirbt für dich, damit du leben kannst. Das ist der Segen, mit dem Gott dich beschenkt. So lieb hat er dich. Wir gehen weiter im Text. In ihm seid ihr zu Erben eingesetzt worden, damit ihr seid zum Lob seiner Herrlichkeit, die ihr auf Christus hofft. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid ihr, als ihr gläubig worden wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung ist, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wenn du stirbst, wen du als deinen Erben einsetzt, aber Gott setzt deinen Namen ein, weil du ihm wichtig bist. Du bist geliebt und du bist beschenkt. Alles, was ihm gehört, soll dir gehören. So sagt er das. Alles, was ihm gehört, soll dir gehören. Die Herrlichkeit des Himmels. Und er gibt dir den Heiligen Geist als Unterpfand. Den Heiligen Geist jetzt in dein Herz, der dir das eröffnet und erklärt, wenn du dich jetzt berührt fühlst oder denkst, wow, ich bin beschenkt, dann ist das der Heilige Geist, der in dir gerade wirkt. Weil man kann das auch hören und völlig unbeteiligt sein. Der Heilige Geist ist dieses Unterpfand, der dich korrigiert, der dir hilft, diese Lebensentscheidung für Gott zu treffen, immer wieder. Der Heilige Geist ist der, der die Früchte des Geistes in deinem Leben wachsen lassen möchte, der dich versiegelt, der dir gewiss macht, du bist das Kind, mein Kind. Der Heilige Geist ist der, der dir die Stimme lieb und teuer macht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Der dich zum Tempel Gottes macht. Immer wieder in Vers 6, 12 und 14 heißt es, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das Wort Herrlichkeit bedeutet im biblischen Sinne oft, dass etwas schwer von Bedeutung ist. Groß und glänzend und schwerwichtig. Der Heilige Geist, der dich zum Lob seiner Herrlichkeit macht, der macht, dass dir Jesus kostbar und wichtig und herrlich und großartig wird. Dass das, was am Kreuz getan ist, dass das wichtig wird. Dir wichtiger, wichtiger als alles andere auf der Welt. Weil dann wirst du zum Lob seiner Herrlichkeit. Das sind nicht nur Gefühle, die er macht, sondern oft hilft er uns, Entscheidungen zu treffen. Und die Gefühle, die bewerten wir in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur über. Auch in unseren Paarbeziehungen. Es geht darum, dass wir konkrete Schritte tun und die Gefühle sich dann auch oft dazu einstellen. Und die Frage ist also, was glaubst du, wer du bist? Worauf willst du dein Leben bauen? Auf welche Stimme willst du heute Morgen und in der kommenden Woche hören? Willst du auf ihn hören, der sagt, du bist geliebt, du bist als mein Kind aufgenommen, dir ist vergeben und befreit, du bist zu meinem Erbe eingesetzt, alles, was ich habe, gehört dir, du bist gesegnet mit meinem Geist, versiegelt und gehörst zu mir. Das verändert alles. Man hat, also ich habe von so einem Experiment gehört, ich weiß nicht, ob es wahr ist oder so, aber ich kann es mir gut vorstellen. Man hat irgendwie zwei Menschen in einen Raum gesagt, zu den gleichen Bedingungen, und man hat ihnen gesagt, es wird furchtbar, du wirst angeschrien werden, wir werden dir alle möglichen unangenehmen Dinge machen und dich zuschreien und was weiß ich, quälen und foltern oder irgendwas oder so, und dann den anderen auch. Ja? Also die zwei gleiche Bedingungen. Nur vorher hat man dem einen ins Ohr geflüstert, und am Ende des Tages bekommst du 50 Euro. Und dem anderen hat man reingeflüstert, am Ende des Tages, wenn du durchhältst, bekommst du 1 Million. Könnt ihr euch vorstellen, wie man durch diesen Tag geht? So ist es, ob du mit dem Centstück, mit den 10 Pfennig durchs Leben gehst oder ob du den Blick gewinnst dafür, was Gott dir schenkt, dass du sein geliebtes Kind bist, gesegnet bist mit allem Segen im Himmel. Gott schenke dir erleuchtete Augen des Herzens, dass du erkennst, zu welcher Hoffnung du berufen bist und mit welcher Liebe du gesegnet und beschenkt bist. Amen. Wir singen miteinander einen Song, in dem heißt es einmal: I'm chosen, not forsaken. Ich bin erwählt, nicht verstoßen. I am who you say I am. Ich bin, wer du mir zusprichst zu sein. Ich bin, was du mir zusprichst. Du bist für mich, nicht gegen mich. Ich bin, was du mir zusprichst. Ich, I am who you say I am. Wer bin ich, dass der höchste König mich freundlich aufnimmt? Ich war verloren, er nahm mich zu sich. Seine Liebe gilt mir. Amen.